Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 1. Juni 2014 zum Thema Das Märchen vom Animal Rationale. Zu Gast ist Thomas Moers, Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, nach langer Durststrecke wieder mal im Kepler Salon eine sogenannte Butterbrot-Matinee oder philosophische Matinee begonnen hat mit der Butterbrot-Matinee. Deshalb gibt's auch heute für Sie auf Einladung von der Firma Mauracher Brot und Butter und der Verein Freunde Kepler Salon lädt zum Kaffee ein. Wir sind aber auch für Spenden offen, bitte. Apropos Verein, Freunde, Kepler Salon, ich bin die Präsidentin, mein Name ist Elfi Schulz und wenn Sie Freund des Kepler Salon werden wollen, bitte liegen überall die Broschüren auf oder auch im Programm finden Sie auf der Rückseite ein Anmeldeformular. Wir würden uns sehr freuen. Ich sehe nämlich heute einige neue Gesichter, sind sicher und natürlich auch wie immer Stammgäste. Wenn Sie als neuer Gast heute sich eintragen wollen im Gästebuch, dass Sie vielleicht den Newsletter bekommen wollen, bitte machen Sie das. Ja, heute ist, wie gesagt, ein philosophisches Thema. Dazu ist wieder Thomas Moers, den ich für die Insider sozusagen gar nicht vorstellen müsste, aber ich tue es trotzdem. Thomas Moers, herzlich willkommen. Wir haben schon einige philosophische Matineen miteinander bestritten oder eine Schlacht, wie du sagst, geschlagen. Nein, so schlimm war es nicht. Ja, Thomas Moers wurde geboren 1961 in Koblenz. Nach einer Verwaltungsausbildung studierte er Philosophie, Politik, Wissenschaft und Geschichte an der Universität Passau, wo er auch zum Dr. Phil promovierte und sich für das Fach Philosophie habilitierte. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der praktischen Philosophie, allgemeine und angewandte Ethik, politische Philosophie, Philosophie der Interkulturalität und Globalisierung und philosophische Anthropologie mit Fokus auf evolutionären Anthropologie gehören zu seinen Forschungsgebieten. Er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz und Dozent am Zentrum für Gastrosophie an der Universität Salzburg, das ja noch nicht so lange existiert. Ja, und Moers lebt seit 1985 in Österreich, er ist verheiratet und hat 4 Kinder. Thomas.
Und ein Enkel.
Und ein Enkel. Bitte, das wir da heute so demonstrieren. Gratuliere. Sohn oder Enkelsohn?
Ein Noah.
Ein Noah, sehr schön. Ja, das Thema ist sehr spannend. Deswegen sind Sie gekommen, nehme ich an. Wir sind ganz gespannt, Thomas, was du uns heute zu diesem Thema sagen wirst. Es gibt ungefähr eine halbe Stunde eine Einführung oder Vortrag und anschließend sind wir schon sehr gespannt auf Ihre Fragen. Ich nehme an, deswegen sind Sie ja auch gekommen. Bitte, Thomas.
Ja, lieber Elfi, vielen Dank. Schönen guten Morgen allerseits. Ich bin ein Freund des Kepler Salon, ganz offiziell im Verein, aber auch sonst ein echter Freund des Kepler Salon, was man daraus irgendwie ablesen kann, das ist heute mein 13. Auftritt im Kepler Salon. Da bin ich irgendwie der Rekordhalter.
Ja, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich kenne niemanden, der da annähernd drankommt.
Und das bedeutet ganz einfach, dass ich sehr gerne hier bin, weil ich das Setting sehr mag, die ganze Atmosphäre in diesem Raum. Und freue mich immer zu kommen, auch wenn die Bude mal nicht brechend voll ist. Ja, okay, das Märchen vom Animal Rationale, der Begriff Märchen lässt ja schon darauf schließen, dass ich mit dem Animal Rationale etwas kritisch umgehen werde, was auch ansonsten meine Art ist. Der Hintergrund der ganzen Thematik, ich habe ein paar Folien vorbereitet, ist natürlich klar, diese Selbstkennzeichnung unserer Spezies als Animal Rationale hier in der Version von Thomas von Aquin, Homo est animal rationale, oder der Homo sapiens, das Zoon Logon Echon, das Zoon Logikon, also diese Selbstzuschreibung des Menschen, die Selbstkennzeichnung als vernünftiges Lebewesen. Und das werde ich ein wenig aufs Korn nehmen. Thomas von Aquin nur als einer der Vertreter, die allesamt sozusagen in der Tradition dieses Herrn stehen, Platon. Norman Whitehead hat Ende des 19. Jahrhunderts in einem seiner Bücher in einer Fußnote geschrieben, dass im Grunde genommen die gesamte Philosophiegeschichte des Abendlandes als Fußnote zu Platon zu verstehen sei. Also sozusagen Platon hat alles schon vorgegeben und vorgeschrieben und der Rest ist Fußnote zu Platon. Und das gilt gewissermaßen auch für diese These vom Animal Rationale, weil Platon ein sehr früher Vertreter dieser Lehre ist von den zwei Welten, der Mensch als Angehöriger zweier Welten, zum einen eben der irdischen Welt, an der er als Körperwesen teilnehmen muss sozusagen. Und diese Körperwelt, die Welt der irdischen Dinge, diese Scheinwelt ist die Welt der Vergänglichkeit, des Todes und des Vergehens. Und demgegenüber ist die Welt des Geistes, die Welt der Seele, die Unvergänglichkeit, das Ewige, die Unsterblichkeit der Seele. Und Platon war schon ein Vertreter derer, die eine Jenseitstheorie entwickelt haben, also dass die Seele nach dem Tod des Menschen vor einen jenseitigen Richter tritt und dort beurteilt wird, wohin sie denn kommt, ob in den Hades oder sozusagen zu den Vorfahren, zu den Ahnen. Und das ist ein ganz zentrales Element bei Platon, etwa im Höhlengleichnis einer Vernunftanthropologie. Der Mensch ist dazu bestimmt, manche Menschen zumindest, vor allem die Philosophen, zur wahrhaften Erkenntnis des Seins aufzusteigen, also zur Erkenntnis der Ideen. Wohingegen alles, wir machen ja hier fast so ein Höhlensetting, die sind alle in der Höhle gefesselt, ne, und glauben, dass das, was da vor ihnen abläuft, die Realität sei. Das ist ja mitnichten. Wir müssen raus aus der Höhle in das Licht der wahren Erkenntnis. Okay, also das so als kleiner historischer Hintergrund. Ich wollte mich dem Ganzen aber annähern, wie auch im Ankündigungstext beschrieben, über diesen Herrn Immanuel Kant. Mit Sicherheit einen der größten Philosophen der Philosophiegeschichte. Kant hat Philosophie immer in zwei große Lager in verschiedenen seiner Schriften geteilt. Zum einen die Welt der Philodoxe. Das sind die Philosophie als Denksport betreiben, sozusagen als l'art pour l'art, seiner selbst willen, Philosophie um der Philosophie willen, Begriffsklauberei betreiben. Und das sind nach Kant eigentlich nicht die wahren Philosophen, sondern die wahren Philosophen sind die Philosophen nach dem weltbürgerlichen Begriffe. Und die Philosophen nach dem weltbürgerlichen Begriffe stellen immer die Frage, was ihre Philosophie für einen Nutzen für die Welt bringen kann. Inwiefern ihre Philosophie einen positiven Beitrag für die Welt und für die Entwicklung der Menschheit beitragen kann. Und in dieser Hinsicht der Philosophie in weltbürgerlicher Absicht hat er vier Grundfragen definiert. Das sind die Fragen, was kann ich wissen? Also die Frage der Erkenntnistheorie oder auch der Metaphysik. Die Frage, was darf ich hoffen? Frage der Religion oder auch der ebenfalls auch Metaphysik. Die Frage, was soll ich tun? Die Frage der Ethik oder Moralphilosophie. Und es gibt eine Frage, auf die sich alle diese Themen, alle diese Fragestellungen reduzieren lassen. Und das ist die Frage, was ist der Mensch? Darüber macht sich Kant sehr viele Gedanken. Und in einer seiner späteren Schriften, der Anthropologie in pragmatischer Absicht, taucht diese Definition auf, die ich für seine gesamte Philosophie auch in praktischer Hinsicht für sehr wesentlich halte. Der Mensch hat einen Charakter, den er sich selbst schafft, indem er vermögend ist, sich nach seinen von ihm selbst genommenen Zwecken zu perfektionieren, wodurch er als mit Vernunftfähigkeit begabtes Tier, Animal Rationabile, aus sich selbst ein vernünftiges Tier, Animal Rationale, machen kann. Schönes Kant-Sprech. Einer der einfachsten Kant-Sätze, die es zu lesen gibt, sozusagen. Also der Mensch hat den Charakter, dass er sich selbst macht. Wir sind sozusagen nicht fertig. Kant nimmt in dieser Schrift sozusagen existenzialistische Terminologie vorweg. Heidegger zum Beispiel, das Geworfensein ins Dasein. Und was wir dann daraus machen, ist unsere Aufgabe. Dem Menschen ist das Leben nicht gegeben, sondern aufgegeben. Es ist eine Aufgabe, sich selbst aus sich selbst etwas zu machen. Und Kant unterscheidet hier, das halte ich für wichtig, zwischen dem zur Vernunft begabten Tier, das Animal rationabile, das aus sich das vernünftige Tier erst machen kann, beziehungsweise machen soll. Das ist auch in normativer Version bei Kant zu finden. Wir sind also noch keine vernünftigen Lebewesen. Und er attestiert seinen Zeitgenossen, dass sie zwar in einem Zeitalter der Aufklärung leben, aber nicht aufgeklärt sind. Das ist ein Unterschied. Dieses animal rationale, das vernünftige Lebewesen, ist für Kant vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es sich selbst das moralische Gesetz gibt. Die moralische Autonomie ist Ausdruck der spezifischen Würde des Menschen. Aber dieser Status der Moral, der vollständigen Moralisierung des Menschengeschlechts, was für ihn die höchste Stufe der Entwicklung unserer Gattung ist, ist zu seiner Zeit nach Kant noch mitnichten erreicht. Davon sind wir weit entfernt. Das ist ein Entwicklungsprozess. Dazu müssen wir uns erst machen. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie? Wie kommen wir vom Animal rationabile, vom zur Vernunft begabten Tier, zum Animal rationale, zum vernünftigen Tier? Und bei Kant, dem großen Philosophen des kategorischen Imperativs, könnte man vermuten, ja, durch moralische Einsicht. Ja? Darauf antwortet Kant ganz klar, forget it. Forget it. Wenn die moralische Einsicht die Triebfeder wäre hin zur Moralisierung, dann müsste sie ja schon da sein. Sie ist aber noch nicht da. Und deshalb muss es eine andere Erklärung dafür geben, wie wir vom Animal rationabile zum Animal rationale kommen. Kant hat da eine sehr interessante Theorie entwickelt, dass es nicht die moralische Einsicht ist, die uns dahin bringt, zu diesem höchst entwickelten Zustand, sondern es ist der Egoismus. Es ist der Neid. Es ist die Habgier, die Machtsucht. Dank sei der Natur für die Unvertragsamkeit. Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß es besser. Sie will Zwietracht. Klingt spannend, oder? Vielleicht können wir später noch etwas genauer darüber diskutieren, über diese schräge Idee, die vielleicht gar nicht so blöd ist. Aber ich möchte, ja, wäre zum Beispiel ein guter Ansatz. Ich möchte einen kleinen Exkurs zwischenschalten und die Kritik des animal-rationale Menschenbildes aus der Philosophiegeschichte ein bisschen andeuten, nur antippen. Da gibt es Vertreter, der muss jetzt kommen, wie Friedrich Nietzsche. Wir haben umgelernt, wir sind in allen Stücken bescheidener geworden. Wir leiten den Menschen nicht mehr vom Geist, von der Gottheit ab. Wir haben ihn unter die Tiere zurückgestellt. Also ganz klare Kritik an der platonischen Tradition, der Zwei-Welten-Lehre, dem Geistwesen, der Mensch als das philosophische Wesen, das in die Sphäre der Ideen vordringen muss. Alles Blödsinn. Wir sind Viecher. Wir sind genauso instinktbehaftet wie alle anderen Viecher. Und Nietzsche wirft der Philosophie, vor allem der abendländischen Philosophie, etwa in der fröhlichen Wissenschaft vor, dass sie viel zu verkopft gewesen sei. Dass sie sich nur um die Ebene der sogenannten Ratio gekümmert hat und den ganzen riesigen Rest des Menschseins einfach vergessen hat. Die Triebhaftigkeit, Affekthaftigkeit etc. etc. Alles das lässt die Philosophie außer Acht und ist damit im Grunde genommen eine sehr reduzierte Veranstaltung. Nietzsche wird deshalb auch als der große Philosoph mit dem Hammer bezeichnet. Mit dem Hammer, der alles zerdeppert, was in der Philosophiegeschichte vor ihm war. Die gesamte Metaphysik. Und solche Hinterwäldler wie Platon, die werden unter diesem Hammer auch zerdroschen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen und wir müssen erst das Ganze neu aufbauen. Auch der ist ein großer Skeptiker der animal-rationale Anthropologie, Johann Wolfgang von Goethe. Die allermeisten werden den Faust ja noch kennen und gelesen haben müssen. Und da heißt es im Vorspiel auf dem Theater, der kleine Gott der Welt bleibt stets vom gleichen Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser wird er leben, hättest du, Gott, ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Wo ist denn da die Vernunft bei uns Menschlein? Ein anderer kritischer Kopf, der immer so fröhlich ausschaut. Ich habe aber diesmal ganz bewusst nicht das Bild mit der rausgesteckten Zunge gewählt, weil es ist ein bisschen abgedroschen. Aber er schaut immer ganz fröhlich rein und dieses Zitat finde ich auch recht nett. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Im Hinblick auf die menschliche Dummheit scheint er sich sicher zu sein. Okay, kommen wir damit zu dem Kern, wie angekündigt im Text, den Sie vor sich liegen haben, die evolutionäre Anthropologie und Ihren Zugang zu dem Thema Animal-Rationale oder Animal-Irrationale. Zwei Bücher sind in den letzten Jahren erschienen, die sich genau dieser Thematik widmen. Zum einen von Franz M. Vuketic, Animal Irrationale, eine kurze Naturgeschichte der Unvernunft. Vuketic war schon hier, 2009, ja. Und hat über die menschliche Willensfreiheit abgelästert, die es nicht gibt. No? Ja. Deshalb, ja, wir sind alle unfrei hier. No? Animal Irrationale. Und zum anderen Michael Schmidt-Salomon, Keine Macht den Doofen. Eine Streitschrift, das ist wirklich eine Streitschrift, in der Schmidt-Salomon dafür plädiert, dass wir die Gattungsbezeichnung Homo sapiens aufgeben sollen und sie durch eine viel treffendere ersetzen, nämlich Homo demens, der wahnsinnige Mensch. Werde ich später noch kurz darauf zurückkommen. Okay, die Kernthesen dieser evolutionären Anthropologie im Hinblick auf die animal-rationale Theorie kann man etwa so zusammenfassen. Wir alle, wie wir hier im Raum sitzen, unterscheiden uns von unseren Vorfahren vor 50 bis 100.000 Jahren in genetischer Hinsicht praktisch gar nicht. Oder umgekehrt formuliert, wir alle sind in genetischer Hinsicht Jungsteinzeitprimaten. Oder andersrum formuliert, ein Jungsteinzeitprimat in die heutige Zeit geboren, hätte keinerlei Probleme prinzipiell Präsidentin des Freunds der Vereine des Kepler-Salon zu werden. Oder Hochschulprofessor oder irgendwie sowas. Das heißt zugleich, dass in unseren Köpfen, in allen Gehirnen, uraltes stammesgeschichtliches Wissen gespeichert ist. Wir kommen nicht sozusagen als Tabula rasa zur Welt, sondern mit einem evolutionären Erbe ausgestattet. Das ist ganz wesentlich. Und dann ist noch wichtig zu bedenken aus evolutionär-anthropologischer Sicht, dass wir stammesgeschichtlich über die längste Zeit unserer Phylogenese, also der menschlichen Stammesgeschichte, adaptiert sind für das Leben und Überleben in relativ kleinen, überschaubaren, familiären Verbänden. Maximal 150 Mitglieder, Face-to-Face-Relationship, jeder kennt jeden, also eine große Überschaubarkeit. Und daraus folgt, dass wir alle von unserer ersten Natur her sehr stark nahbereichsfokussiert sind. Wir denken, wir ticken sozusagen im Nahbereich. Oder Gerhard Vollmer hat das mal als Mesokosmos bezeichnet, also diesen mittleren Bereich, der für unsere Wahrnehmung zugänglich ist. Wir sind in räumlicher Hinsicht nahbereichsfokussiert, also soweit das Auge reicht. Das ist normalerweise unser Wahrnehmungsradius. Wir sind in zeitlicher Hinsicht nahbereichs fokussiert. Dimensionen wie 30.000 Jahre radioaktive Halbwertszeit oder sowas sind uns normalerweise nicht zugänglich. Und drittens sind wir in sozialer Hinsicht nahbereichs fokussiert. Unsere Familie, unser Freundeskreis, was darüber hinausgeht, geht uns nichts an. Ich habe in den letzten Monaten öfter Studierende mit der Aussage konfrontiert, knallhart, wenn das wieder vor Lampedusa passiert ist, dass da hunderte Leute ertrunken sind, mit der These, die sind euch scheißegal, diese Ertrinkenden dort. Und das war erstmal so die Reaktion und dann kam dann so zaghaft, ja, eigentlich schon, ja, weil man sich mit allen Menschen irgendwie identifizieren kann und so weiter. Es betrifft uns nicht so unmittelbar. Über diese Nahbereichsfokussierung hinaus sind wir beschränkt. Ziemlich beschränkt. Ich möchte an der Stelle zwei Quizfragen stellen. Wer ist denn spontan? Ich brauche spontane Antworten. Also nicht anfangen, irgendwie mit sie belegen zu rechnen, sondern spontan. Wer ist bereit, eine spontane Antwort? Sie schauen so spontan aus. Okay, dann frage ich denn. Spontane Antwort? Ja?
Ja.
Wenn Sie in 2 Sekunden bis 10 zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wie lange müssten Sie zählen, um 1 Milliarde zu erreichen, wenn Sie in diesem Tempo weiterzählen? Spontan. So aus dem Bauch heraus. 1 Stunde? Okay.
Bitte?
Clever.
Sehr gut.
In anderer Formulierung heißt das, es wären 6,34 Jahre.
Wahnsinn.
Mit einem kleinen Zusatz, ohne Pause. Ohne Pause. So, und jetzt sind Sie dran. Fragt die Frau. 50.000 Euro sind viel Geld, oder? Oh. Wie lange könnten Sie monatlich 50.000 Euro ausgeben? Jeden Monat 50.000 Euro, wenn Sie unverzinst 1 Milliarde haben. Spontan. Einfach nur aus dem Bauch heraus.
Ganz
spontan. 10, 15 Jahre. Es wären 1666 Jahre. Es ist ein, das ist ein Beweis dafür, dass wir in bestimmten Strukturen denken oder Dimensionen denken und sowas wie exponentielles Wachstum oder bestimmte Größenordnungen, die sprengen unsere Vorstellungskraft. Da müssen wir nachrechnen und dann brauchen wir irgendwelche Hilfen. 1666 Jahre ist eigentlich im Grunde genommen einfach. Sie könnten 1000 Monate 1 Million Euro ausgeben. 1000 Monate lang 1 Million Euro. Ja, also ich finde dieses Milliardärsdasein zum einen absurd und zum anderen unanständig. Es ist obszön, finde ich. Während hunderte Millionen Menschen hungern und verhungern, haben einige wenige ein Vermögen, das den Hunger der Welt von heute auf morgen mehr oder weniger beseitigen könnte. Das ist also... Was? Na, 1 Milliarde, 1 Milliarde. Wir reden über 1 Milliarde. Ja. Können wir vielleicht auch an dem Beispiel verdeutlichen, wenn man 7, kein Problem, oder? 7 ist kein Problem. 8? Problem? 7, 8. Kriegen wir locker hin, oder? Gegenwärtig leben etwa 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Etwas mehr als 7 Milliarden. In circa 8 Jahren werden es 8 Milliarden sein. Problem? 7, 8. In etwa 8 Jahren werden 1000 Millionen Menschen mehr auf der Erde leben. 1000 Millionen, die alle essen, trinken, verdauen, Raum brauchen, mobil sein wollen, etc., Energie verbrauchen. Problem? Ja. Möglicherweise. Ja? Also wenn man sich das mal so bewusst macht. Und das möchte ich damit verdeutlichen. 7, 8 ist für uns okay. Deshalb 7 Milliarden, wir nehmen die 7 wahr. Aber was Milliarde bedeutet, das entzieht sich uns zunächst mal. Und das meine ich mit dieser Beschränktheit. Okay, und ich spreche deshalb gerne von der Nahbereichfalle, in der wir alle sitzen. Was steckt dahinter, hinter diesem Begriff der Nahbereichfalle? An diesem Beispiel möchte ich das veranschaulichen. Wir sehen im Laden die Jeans mit dem Geiz ist geil Preis. Ja, wir sehen diese Jeans, greifen zu. Was sehen wir nicht? Wir sehen nicht das Schiff hinter dem Kamel in der Wüste. Wo ist das? Der Aralsee, der in den 50er Jahren noch das viertgrößte Binnengewässer der Erde war. Und das ist eine Aufnahme aus 2011. Das ist von diesem riesigen See geblieben. Es ist eine der größten Ökokatastrophen des 20. Jahrhunderts. Es ist eine Giftwüste. In den 60er Jahren hat man begonnen, dort die beiden Zulaufflüsse abzuleiten für die Bewässerung der Baumwollplantagen. Baumwolle ist enorm wasseraufwendig und Baumwolle ist enorm pestizidaufwendig, indem Bananen das landwirtschaftliche Produkt, das am meisten Pestizide braucht. Also geblieben ist dort diese Pütze und jede Menge Gift. Wir sehen nicht den Aralsee, wir sehen nicht, dass in jeder Jeans ca. 11.000 Liter virtuelles Wasser stecken. Was wir nicht sehen und gerne verdrängen, sind die Kinderarbeiter, die in den Plantagen in Usbekistan, Kasachstan und anderswo schuften, Tag für Tag bis zu 14 Stunden. Kinder werden dort bevorzugt eingesetzt, weil die Baumwolle ganzjährig zu ernten ist und sehr bodennah zu ernten ist. Kinder sind kleiner, die sind also da effektiver einzusetzen. Riesenproblematik mit Lungenerkrankungen, Hauterkrankungen, weil die Pestizide in den riesigen Plantagen natürlich mit Flugzeugen ausgebracht werden, während die Kinder und junge Frauen in den Plantagen arbeiten. Das sehen wir nicht. Wir sehen auch nicht die Näherinnen in Südostasien. Es war jetzt vor kurzem, hat sich diese Katastrophe von Bangladesch gejährt, wo die Fabriken eingestürzt sind und hunderte junge Frauen ums Leben kamen, weil hier keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen sind und die dort mehr oder weniger kaserniert sind, die jungen Frauen. Wir sehen auch nicht den sterbenden jungen Mann, der die Sandblasterarbeit übernommen hat, also die Sandstrahltechnik, damit die Jeans diesen coolen Look bekommen. Diese jungen Männer, meistens im Alter zwischen 15 und 30 Jahren, haben natürlich eine sehr, sehr schlechte Schutzausstattung und erkranken sehr schnell mit einer Krankheitsrate von über 50% an der Silikose, der sogenannten Staublunge. Und diese Krankheit ist zu 100% tödlich verlaufend. Es ist im Grunde ein langsamer und qualvoller Erstickungstod. Das sehen wir nicht und wir sehen auch das nicht. Wir sehen nicht die Altkleiderlüge. Wir sehen nicht, wie unsere alten Klamotten über Amsterdam nach Afrika verschifft werden, wo sie dann auf den Märkten zu Dumpingpreisen verschleudert werden und die indigenen Textilmärkte werden ruiniert in Afrika. Alles das blenden wir aus. Wir blenden aus, dass unsere gute Jeans eine Weltreise hinter sich hat, die im Schnitt bis zu 65.000 Kilometern betragen kann. Die verschiedenen Arbeitsstationen einer Jeans von der Baumwollernte bis sie bei uns im Laden liegt. Das sehen wir nicht, oder? Ja. Bedenken Sie das.
Jeans, die 70 Euro kosten, könnte ich mir vorstellen, haben den gleichen Erzeugungsweg, nur dass dazwischen einer mehr verdient. Ich weiß es nicht. Also,
naja, Markenjeans sind teurer als 70 Euro. Ja, ne? Die haben den gleichen Weg. Die ist derselbe Produktionsweg, man müsste sich wirklich informieren, es gibt die Clean Clothes Kampagne oder solche Dinge, kann man auch in Linz drauf achten. Oder konkret bei der Jeans kann man sich eine Jeans beim Stefan Völser im Mühlviertel bestellen, www.naturfaserfölser.at. Schön langsam müsste ich von dem Provision kriegen. Der dort seine Bio-Jeans produziert und die im Mühlviertel produzierte Bio-Jeans aus selbst angebautem Leinen mit einem Biobaumwollanteil maßgeschneidert, kostet wie viel?
81.
Da 85 mittlerweile. 85 Euro mit Versand. Also, na, ist eigentlich ein sehr günstiger Preis. Okay? Ein anderes Beispiel für unsere Beschränktheit. Dieser Plastic Vortex, dieser Plastikstrudel im Pazifik, wir wissen das alle, dass dieses Ding existiert in kontinentaler Größe mittlerweile. Wir wissen eigentlich alle, dass in den Ozeanen mittlerweile 6-mal mehr Plastik als Plankton ist. Wir wissen auch und haben das gelesen, dass in der Donau hohe Plastikpartikelanteile rumschwimmen. Aber eigentlich betrifft uns das irgendwie, das ist weit weg.
Geht immer wieder die Sonne auf.
Ja, es ist weit weg. Oder ein ganz aktuelles Beispiel, das finde ich war wirklich unglaublich brisant. Also vom 30.04. diese Nachricht aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein WHO-Bericht, Weltgesundheitsbehörde, warnt vor dem globalen Antibiotika-Desaster. Wir schlittern in eine Post-Antibiotika-Zeit, weil die Keime immer resistenter werden und immer schneller resistent werden gegen alle bekannten Antibiotika. Das heißt in der Konsequenz, dass wir wieder an einer einfachen Mandelentzündung oder dergleichen sterben. Ja? Und wir wissen auch alle, dass diese Antibiotikaresistenz, dieses Desaster damit zusammenhängt. Mit der irrwitzigen industriellen Tierhaltung und Fleischproduktion. Diese völlig überzüchteten, degenerierten Viecher kriegen Antibiotika, schon als Prophylaxe, aber auch als Mastantreiber. Die setzen dann noch schneller Fleisch an. Und über diese gigantischen Güllemengen und Kotmengen, die wieder ausgebracht werden auf die Felder, kommen natürlich auch die Keime wieder in den Umlauf. Und wir haben das Riesenproblem, dass die Antibiotika nicht mehr wirken. Diese Zusammenhänge bestehen, wir wissen darum, aber Fakt ist, dass die Weltfleischproduktion förmlich exponentiell wächst. Von heute bis 2050 sich angeblich nochmal verdoppeln soll, nach Schätzungen der FAO. Das ist eigentlich irre, aber wir Menschleins machen das. Das Problem bei dem Ganzen ist natürlich, dass wir nicht mehr unter Steinzeitbedingungen leben, sondern unter solchen Bedingungen, unter hochgradig und hochkomplex globalisierten Bedingungen. Also wir sind einerseits Steinzeitprimaten und ticken so und denken so und funktionieren so, und auf der anderen Seite sind wir damit konfrontiert. Wir sind aber auch damit konfrontiert, dass unsere Steinzeitpassung nicht mehr passt. Punkt und aus. Und damit haben wir ein großes Problem. Wenn ich mit Studierenden diskutiere, habe ich häufig diesen Eindruck. Der Vogel Strauß, der den Kopf in den Sand steckt. Wenn ich sie konfrontiere mit der Weltreise der Jeans, mit der Fleischproblematik und so weiter, kommt sehr häufig folgende Antwort: Na, man darf gar nicht drüber nachdenken. Da wird man ja depressiv. Sowas muss man schon aus Selbstschutz ausblenden. Was bringt es schon, wenn ich was ändere? Oder vor allen Dingen von Jungs: Das ist mir wurscht, mir geht's gut. Ja, ist so. Ist meine Erfahrung. Schmidt-Salomon in Keine Macht den Doofen: Die größte Bedrohung der Menschheit geht nicht von Erdbeben und Tsunamis aus, auch nicht von skrupellosen Politikern, raffgierigen Managern oder finsteren Verschwörern, sondern von einer einzigartigen, weltumspannenden, alle Dimensionen sprengenden Riesenblödheit, die er eben dem Homo Demens attestiert. Und meine These ist mit Franz Vuketic, dass das womöglich mit der soeben beschriebenen Nahbereichsfalle zusammenhängen kann. Schmidt-Salomon macht in dem Buch unter anderem einen Vergleich zwischen Mensch und Ameise. Die Ameise ist zahlenmäßig den Menschen natürlich weit überlegen, aber auch die Biomasse der Ameisen auf der Erde übertrifft die Biomasse der Menschen bei weitem. Dreifach, vierfach oder sowas. Und die Ameise schadet dem Planeten nicht nur, sondern sie ist nützlich für den Planeten. Die Ameisen konsumieren jeden Tag. Die machen nichts anderes als konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und das, was sie hinterlassen, ist nützlich für den Planeten. Und der Grund dafür, dass die Ameisen das so positiv hinkriegen, ist die Schwarmintelligenz. Und beim Menschen
fehlt sie.
Fehlt die Schwarmintelligenz, und Schmidt-Salomon attestiert eben diese Schwarmblödheit, die daraus resultiert, dass wir sozusagen im Nahbereich liebevolle, wohlwollende, zuvorkommende, hilfsbereite Menschen sind, die gerne der eigenen Familie helfen, den Freunden helfen, nur das Beste wollen für den eigenen Nahbereich, die aber nicht realisieren, dass das, wenn das alle so machen wie wir, Energie verbrauchen etc. etc., dass es sich nicht ausgeht in der Summe. Wenn alle so leben würden wie wir, denselben ökologischen Fußabdruck verursachten wie wir, bräuchten wir jetzt schon ungefähr 2,8 Welten, damit das von der Energiemenge und so weiter, vom verfügbaren Boden sich ausgeht. Und wenn alle so leben würden und Energie verbrauchen wie die Amerikaner, bräuchten wir 5 Planeten. Rein rechnerisch gesehen. Ja, und jetzt sitzt er da, der Denker von Rodin, und hat ein Riesenfragezeichen vor sich. Wie gehen wir damit um? Wie können wir rauskommen aus der Nahbereichsfalle? Gibt es eine Therapie? Und ich denke, die Therapie ist heute die gleiche wie in der gesamten Philosophiegeschichte. Und ich knüpfe nochmal an Michael Schmidt-Salomon an. Es ist das Gelee Royal der Bildung. Warum Gelee Royal? Die Bienenkönigin ist eigentlich eine ganz normale Biene, wird aber als Baby wesentlich länger mit Gelee Royal gefüttert, und sie entwickelt sich eben aufgrund dieser Fütterung durch das Gelee, durch die bessere Ernährung, zur Königin. Und das Gelee Royal der Bildung könnte eben der Ausweg aus dieser Nahbereichsfalle sein. Ich blende hier nochmal Platon ein, weil genau das zum Beispiel Thema seiner Politeia ist, seiner Hauptschrift. Das ist im Grunde genommen eine Bildungsschrift, wo es darum geht, wie kommen wir dahin, dass diese Gesellschaft, die zutiefst verdorben ist, zu einer guten Gesellschaft wird. Und der einzige Weg ist der Bildung nach Platon. Ein letztes Zitat von Michael Schmidt-Salomon. Die zentralen Leitsätze einer pädagogischen Anleitung zur Denkstärke lauten: Schere dich um Argumente. Geh den Dingen auf den Grund. Sei ein Narr, der gegen die Absurditäten des Systems aufbegehrt. Kein Tor, der der dummen Horde folgt. Und Geiz ist geil, immer das neueste iPhone braucht. Passe dich herrschende Gepflogenheiten nicht an, wenn sie himmelschreiend blöde sind, sondern frage nach dem Sinn des Ganzen. Das ist sein Plädoyer für eine kritische Pädagogik. Mit anderen Worten, das ist jetzt mein Schluss, wir sollten schon in der Schule mehr philosophieren wagen. Viel mehr philosophieren wagen. Philosophieren in dem Sinne, dass wir die Kinder ermutigen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Dass wir sie ermutigen, kritisch zu hinterfragen. Sie ermutigen, die Dinge nicht als selbstverständlich gegeben hinzunehmen, sondern sie zu hinterfragen. Sich zu fragen, warum läuft es so, wie es läuft? Läuft es gut so, wie es läuft? Oder kann man etwas anders gestalten? In diesem Sinne, philosophieren wäre vielleicht der Ausweg und der Weg dazu, dass der alte Immanuel Kant in Frieden ruhen kann, weil es uns gelungen ist, diesen Weg vom Animal Rationabile zum Animal Rationale doch zu bewältigen. Dankeschön.
Wenn Sie jetzt gleich eine Frage haben, bitte geben Sie mir ein Zeichen und warten Sie auf das Mikro, weil alle Sendungen, alle Kepler-Salone werden aufgezeichnet. Also hier schon eine Frage, wunderbar, danke.
Ich möchte nur ganz kurz noch erklären, warum ich dieses T-Shirt heute angezogen habe. Es soll ein Signal sein mit dem Opa, dass die Tatsache, dass ich Opa geworden bin und ein Enkelkind habe, für mich sehr viel mit Verantwortung verbunden ist und mit der Frage, was bedeutet die gegenwärtige Entwicklung für unsere Kinder und unsere Enkel, wenn es so weiterläuft, wie es jetzt läuft? Letztes Jahr hat die Handelsbehörde der Vereinten Nationen, die UNCTAD, einen Bericht herausgegeben mit dem Titel Wake Up Before It Is Too Late und fordert eine truly sustainable agriculture, also eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft weltweit. Wenn die Handelsbehörde der Vereinten Nationen einen solchen Bericht herausgibt, der wirklich alarmierend ist, dieser Behörde kann man sicher nicht vorwerfen, dass sie wirtschaftsfeindlich ist. Dann weiß man irgendwie, was die Stunde geschlagen hat. Es hat mir meine Tochter geschenkt, wir essen jetzt Opa. Und da steht Satzzeichen retten Leben. Also wir essen jetzt / Opa. Das ist natürlich eine etwas andere Bedeutung. Ja. Aber es geht mir um das Opa-Sein und die damit einhergehende Verantwortung. Weil ich glaube, es wird für unsere Enkel schon eng.
Hast du jetzt mehr Verantwortungsgefühl für das Enkelkind als für deine Kinder gehabt hast? Also ist das unterschiedlich?
Ich habe jetzt mehr Verantwortungsgefühl für meine Enkel als für meine Kinder, weil meine Kinder sind selbstständig.
Aber wie die Kinder klein waren. Ist da ein Unterschied? Nein, es ist interessant, oder?
Also ganz spontan gesagt, nein.
Nein, okay.
Nicht. Aber es ist mir wieder sehr bewusst geworden. Okay. Und mir ist gleichzeitig auch eine andere Dimension bewusst geworden. Es gibt die Menschenrechtskonvention, es gibt die UN-Kinderrechtskonvention. Und natürlich ist es so, dass ich gegenüber meinem Enkel emotional eine wesentlich stärkere Bindung habe als zu einem Kind irgendwo auf der Welt. Aber rein formaljuristisch gesehen muss ich akzeptieren, dass zwischen meinem Enkelkind und einem vor Lampedusa ertrinkenden Kind kein Unterschied besteht. Dass diese beiden Kinder gleich wertvoll sind und genau die gleichen Schutzrechte genießen. Und dann wird für mich dieser Skandal von Lampedusa oder jedem verhungernden Kind einfach noch himmelschreiender und empörender.
Okay. Bitte.
Ich möchte Ihnen hundertprozentig beipflichten zu Ihren Ausführungen, aber ich gehöre zu den Menschen, die sagen, ich will gar nicht darüber nachdenken. Und wenn ich das doch möchte, fühle ich mich eigentlich überfordert. Das heißt, können Sie mir sagen, wie ich in dieser Lage ein bisschen philosophischer sein könnte. Mhm. Oder ich glaube, den Großen, das Große schaffe ich nicht mehr, aber das Kleine, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
Es gibt, ich übersetze die Geschichte jetzt mal, die Starfish-Geschichte. Ein Kind steht bei der Straße, und wo gerade die große Krötenwanderung stattfindet, und trägt einzelne Kröten zurück. Und jemand kommt vorbei und sagt, was soll das? Das ist doch lächerlich, was du da machst. Und das Kind sagt, für jede einzelne Kröte, die ich zurücksetze, macht es einen Unterschied. Und das ist so dieser Gedanke, oder diese Geschichte vom Kolibri, wo der Wald brennt und alle Tiere laufen raus, und der Kolibri fliegt zum Fluss und nimmt einen Schnabel voll Wasser und trägt ihn zum Waldbrand und lässt den Tropfen fallen, und alle anderen Tiere lachen. Und der Kolibri sagt, ich habe meinen Teil beigetragen, jetzt seid ihr dran. Jeder von uns kann jeden Tag seinen Beitrag leisten. Schauen Sie, die Situation ist so, wie sie ist jetzt, weil alle mitspielen. Weil alle in diesem konsumistischen, idiotischen Spiel mitspielen. Weil alle viel zu viel Fleisch essen, zum Beispiel. Das Problem der Massentier- oder industriellen Tierhaltung existiert, sagen wir mal, seit ungefähr 60 Jahren, noch nicht sehr lange. Und was sich in den letzten 60 Jahren hat, ist einfach idiotisch. Es ist so dumm, mittelfristig gesehen, aber alle machen mit. Und warum sollte es nicht möglich sein, dass alle sagen, nein, ich mache da nicht mehr mit? Natürlich ist es ein verschwindend kleiner Tropfen, der Kolibri-Tropfen, wenn Sie in Ihrem konsumistischen Lebensstil etwas verändern. Aber es ist einer. Und dann fängt sie an, und sie, und sie, und sie. Das ist der Grundgedanke hinter Tanja Busses Einkaufsrevolution, dass der Konsument der schlafende Riese ist. Der Konsument ist ein Riese. Er pennt halt, ne? Aber vielleicht kann er doch wach werden. Und meine Hoffnung ist die, dass man auch über solche Veranstaltungen und so weiter Menschen sensibilisieren kann, die Köpfe zum Denken anregen kann. Ganz kurz nur noch, ich hatte im letzten Wintersemester eine Ethikveranstaltung mit berufsbegleitenden Studierenden, und in der letzten Veranstaltung haben drei Damen, so Mitte 30, über die Kickstory referiert, also Textilindustrie und diese unsäglichen Zustände. Und die haben dann am Ende ihres Vortrags gesagt, sie sind von der Textilindustrie auf die Handys gekommen, von den Handys auf die Mobilität, von der Mobilität auf die Ernährung, und haben gesehen, überall läuft derselbe Wahnsinn ab, der globale Wahnsinn. Und sie haben alle drei gesagt, wir haben unser Konsumverhalten grundlegend umgestellt. Und wir wären nie drauf gekommen, ohne die Begegnung mit der Pädagogischen Hochschule und meinen Lehrveranstaltungen. Juhu! Also, ja. Das sind Rückmeldungen, ja. die mir bestätigen, hey, man kann wirksam sein. Und jeder, wenn man jetzt das Ganze existenzialistisch mit Sartre sieht oder sowas, wenn Sie etwas ändern und das Leben, sind Sie ein Beispiel. Das ist so der Kern auch bei Sartre, in der Überlegung, dass jeder Mensch sozusagen die ganze Welt auf seinen Schultern trägt. Jeder ist ein Muster für Menschsein, für menschliches Leben.
Als leuchtendes Beispiel.
Ja, ob es leuchtet, aber es, Hauptsache, es ist authentisch. Ja. Also der Lehrer, der im Unterricht die Problematik, die Fleischproblematik darstellt und sich dann beim Buffet die Leberkässemmel kauft, hat ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem.
Ja, bitte, ja. Sehr. Ja, seit ich älter werde, merke ich, wie viel weniger man braucht, rein zum Leben, rein von der Ernährung. Also brauche ich immer nur ein bisschen viel. Aber ja, und da sehe ich einen gewissen Wahnsinn direkt vor meiner Tür. Und zwar diese Lebensmittelmärkte, einer neben dem anderen, und die Regale immer gefüllt, voll bis zum Abend. Es gibt keine Leere. Und ich frage mich manchmal, wer das wohl konsumieren soll. Auch junge Leute, auch Familien können gar nicht so viel, meiner Meinung nach, verbrauchen, als dort rein in einer Gegend von Linz, vielleicht irgendwo am Harter Plateau und gleich daneben wieder in Leonding und gleich
Das ist unglaublich. Mhm. Also.
Ja, ist es.
Und da nützt man auch, also da sehe ich mich auch auf verlorenem Posten.
Es gibt Filme wie Taste the Waste von Valentin Thurn, der auch diese Foodsharing-Initiative dann ins Leben gerufen hat. In diesem Film Taste the Waste wird dokumentiert, dass in Österreich, Deutschland und so weiter, circa 30% der Nahrungsmittel, die gekauft oder produziert und gekauft werden, verzehrfähig weggeschmissen werden. Also eine riesige Verschwendung. In Amerika sind es circa 50%. Also das ist schon mal ein weiteres Riesenproblem, diese Verschwendung. Und wenn Sie genau hinschauen, wo die Produkte herkommen, die in den Supermärkten angeboten werden. In Österreich gibt es exakt bei 4 Nahrungsmittelgruppen einen Selbstversorgungsgrad von mindestens 100%. Das ist Milch mit, glaube ich, 154%. Es ist Schweinefleisch mit um die 130%, es ist Rindfleisch mit 115% und es ist Bier mit 101%. Bei allen anderen Nahrungsmittelgruppen liegen wir deutlich unter 100%. Ich glaube, bei Getreide bei 88%, bei Obst und Gemüse bei 52%. Selbstversorgung. Das heißt, alles andere wird importiert. Alles andere wird industriell produziert und importiert. Mit allen Problemen, die damit verbunden sind, gesundheitlicher Art. Ich habe vor kurzem eine Studentengruppe gehabt, das war in Wien bei der Preisverleihung, ist ja egal. Die haben ein Projekt gemacht, wo sie 2 Leute in Amerika durchs Land geschickt haben, um bestimmte landwirtschaftliche Produktionen sich anzuschauen. Und die kamen dort an eine riesige Erdbeerplantage, die umzäunt war mit Stacheldraht, klar, um den Diebstahl zu verhindern. Nein, da hingen auch Schilder mit Totenköpfen drauf. Diese Erdbeeren, wenn man die vom Feld verzehrt, sind die hochgiftig, hoch pestizidbelastet. Und die müssen erst speziell gereinigt werden, um überhaupt zum Verzehr geeignet zu sein. Ist ein Riesenproblem. Aber zu Ihrem Anfangsgedanken, dieses zu viel, das angeboten wird, diese Überkonsumierung, unsere zu vielisation. Es gibt ein Zitat von Epikur, also auch so ein alter Grieche, vor 2500 Jahren, der Begründer des Hedonismus, der Philosophie der Lust, ich bin bekennender Hedonist, und dieses Zitat lautet, willst du einen Menschen glücklich machen, so vermehre nicht seine Habe, sondern verringere seine Bedürfnisse.
Sie haben das Kartal, glaube ich, vergessen. Für diesen, also für den Protestanten in Müffetl.
Was habe ich vergessen?
Für den Jean.
Den Namen,
ja.
Fölzer. Stefan Fölzer. Sie können Aha. das unter www.naturfaser-fölzer.at
also nachschauen. Kommen, ja. Mhm. Gut, das ist eine sehr gute Sache.
Und das läuft bei ihm einfach so, dass sie eine Jeans, die ihnen gefällt und ihnen noch gut passt, ja. hinschicken und nach diesem Muster fertigt er dann die
Bio-Jeans. Das ist sehr interessant.
Und kostet mit Versand 85 Euro.
Das ist unglaublich.
Ja,
kann man fast nicht glauben.
Ja, das ist deshalb möglich, weil er selber den Leinen anbaut, ne? Ja. Flachs anbaut, selber verarbeitet, hat sich selbst Maschinen gebaut, mit denen er das Ganze weiterverarbeiten kann. Da sind keine Handelsspannen drin. Und er hat jetzt 2 Näherinnen beschäftigt. Aha. Ich muss jetzt wahrscheinlich eine dritte einstellen, weil das Geschäft läuft. Weil ich immer so viel Werbung mache.
Eben genau, das wollte ich nämlich noch einhaken, bei den Werbung brachen.
Ich habe ihn auch ganz bewusst schon eingeladen zu einem Vortrag in der Pädagogischen Hochschule, dass er sich den Studierenden vorstellt. Ja, und ich denke, solche Anstöße, solche Beispiele zu geben, ist sehr wichtig.
Ist wichtig, glaube ich, auf jeden Fall wichtig.
Wo lebt der Fölzer? Ich vergesse das immer wieder. Haslach, ja, glaube in der Nähe von der Haslach.
Ist das Zentrum.
Genau, ja. Ja, also er macht die Jeans.
Man hört sie dann nicht.
Er macht die Jeans. Okay. Und was ihn noch jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit interessant macht, den Fölzer, ist, dass es bei ihm keine Abfälle gibt. Ja. Die Reste zum Beispiel, die nicht für den Stoff weiterverarbeitet werden, werden zu Dämmmaterial, zu hochwertigem biologischen Dämmmaterial verarbeitet. Also das ist schon ein sehr nachhaltiger Betrieb.
Okay, diese Dame hier jetzt.
Ich möchte anschließen, willst du einen Menschen glücklich machen, verringere seine Bedürfnisse. Willst du dich selber glücklich machen, verringere deine Bedürfnisse.
Ich bin ja auch ein Mensch.
Ja, naja schon. Ich habe das wirklich als eigene Erfahrung. Wenn ich vor jeder Entscheidung überlege, wie fühle ich mich nachher besser, dann werde ich wahrscheinlich, viele von uns, auch die nachhaltige und allgemein bessere Entscheidung treffen. Ja? Wenn ich überlege, na, das möchte ich jetzt eigentlich ganz gerne, aber eigentlich sollte ich es nicht haben, dann denke ich noch 2 Minuten nach, wie werde ich mich nachher besser fühlen, wenn ich das tue oder das tue. Also, und das bewährt sich. Also bei mir zumindest bewährt sich das sehr. Und Verzicht ist so, ist kein Verzicht. Ja. Sich enthalten ist so entlastend. Das Leben wird so viel leichter, wenn ich so vieles nicht brauche. Also ich esse übrigens auch kein Fleisch. Ja. Ja, also ich möchte das nur sagen, man tut sich selber was Gutes, wenn man weniger braucht. Man verzichtet nicht, sondern man tut sich echt was Gutes.
Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen.
Dankeschön.
Und ein Gedanke, den ich da noch ergänzen möchte, ist ja, selbst wenn man eine Entscheidung trifft für den Konsum und für den Genuss und das bewusst tut und das qualitätvolle Produkt konsumiert, auch wenn es teurer ist, ist der bewusste Genuss gesteigerter Genuss. Und auch damit tut man sich wieder was Gutes. Also nicht bewusstlos konsumieren.
Bitte sehr.
Ich möchte nochmals zurückkommen auf das Philosophieren, das allgemeine Philosophieren. Und für mich habe ich das dieses Zitat umgewandelt. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, es ist der Zweifel der Vater aller Dinge. Und auf dieser Basis alles zu hinterfragen, glaube ich, kann man schon ganz gut und zu vernünftigen Gedanken kommen und sein Leben danach ausrichten. Mhm. Mit viel Scheiterungsmöglichkeiten natürlich.
Absolut, ja, klar. Ja. Natürlich kann man auch das hinterfragen. Auch das erlebe ich häufig, dass Leute sagen, gibt es auch in der Philosophiegeschichte immer wieder bei Schiller oder so, dieses Hinterfragen und Hinterfragen ist so furchtbar mühsam. Man kommt nie an. Wir Menschen streben nach Heimat, nach Zuhause und das heißt auch nach Geborgenheit, physisch, aber auch intellektuell. Wir wollen irgendwo ankommen. Wir wollen wissen, wo oben, unten, rechts, links ist, uns orientieren können. Und philosophisch kommt man irgendwie niemals an. Das ist diese orthafte Ortlosigkeit der Philosophie. Der Punkt, an dem man angekommen ist, Kant, das ist, die Skepsis treibt einen immer weiter. Na, es ist nur ein vorübergehendes Ruhekissen und dann ist man philosophisch schon wieder auf dem Sprung. Wieder dahinter und wieder dahinter. Und das halten viele Menschen einfach nicht aus. Die wollen Klarheit, Sicherheit.
Sind wir heute nach 200 Jahren nach Kant etwas gescheiter oder nicht?
Ja. Es ist für mich so einerseits faszinierend, dass wir heute dieselben Fragen stellen und diskutieren wie Kant oder auch Platon bereits. Darum habe ich den Platon ja auf einer der letzten Folien nochmal gezeigt, dass er in seiner Politeia dieselben Fragen diskutiert und dasselbe Problem diskutiert, eben Bildung als der Weg, wie man rauskommt aus dem schlechten Zustand der Gesellschaft. Es ist auf einer Seite faszinierend, auf der anderen Seite ist es erschütternd, dass wir sozusagen nach 2500 Jahren als Menschen noch nicht weiter sind und im Grunde genommen noch immer in derselben Nahbereichsfalle rumdümpeln mit anderen Mitteln und Möglichkeiten.
Ja, der Mensch wird ja erst zum Menschen, nehme ich an, oder habe ich gelesen, durch Bildung und Erziehung. Ist die heute am selben Niveau wie damals oder hapert es da? Irgendwo muss er da jetzt mal der Durchbruch gelingen, oder?
Ich antworte mit Michael Schmidt-Salomon. Ein Kapitel dieses Buches ist überschrieben mit Willkommen in der Matrix, auch Dummheit will gelernt sein. Und jetzt dürfen wir dreimal raten, wo denn die Dummheit gelernt wird. Leider ist die grundlegende Einsicht in den Wert grundlegender Einsichten nur bei sehr wenigen Menschen vorhanden. Das liegt natürlich nicht nur an den Nullbotschaften unserer Medien, sondern vor allem an den Absurditäten unseres Bildungssystems. Er schreibt natürlich über Deutschland. Ne?
Also wir denken ja im Nahbereich.
Unseres Bildungssystems, das man mit Fug und Recht als Verbildungssystems, ja sogar als Verblödungssystem bezeichnen könnte. Denn was lernen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene vorrangig in unseren Schulen, Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten? Sie lernen, dass Bildung keinen Eigenwert besitzt, sondern allenfalls einen Tauschwert. Der real existierende pädagogische Irrsinn äußert sich vor allem im absurden Zwang zur Wissensbulimie, der in den Lehranstalten kultiviert wird. Schülerinnen und Schüler werden darauf trainiert, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel totes Wissen in sich hineinzufressen, um es zum Zeitpunkt der Prüfung im Austausch gegen Noten fristgerecht wieder zu erbrechen. Dass bei einer solchen Bildungs-Essbrechsucht nur wenige Lerninhalte beim Lernenden verbleiben, sollte eigentlich niemanden verwundern.
Okay, danke.
Ist deine Frage beantwortet?
Ja, bitte.
Ja, ich habe zwei Sachen. Eine Anmerkung. Ihre Aufforderung an die zwei Herrschaften, spontan zu sein, ist eigentlich eine Contradictio in se. Sei spontan. Das ist ja...
Ja, klar.
Und was anderes für mich, die absolut positive Quintessenz des Vormittags ist, dass Schweinsbraten und ein halbes Bier positiv zu bewerten sind.
Inwiefern?
Naja.
Haben wir genug?
Wird alles im Inland produziert, ja, muss genau. Nicht irgendwo herkommen. Sie haben das, diese zwei Komponenten, die ich auch nicht verabscheue, als positiv dargestellt.
Milch, relativ. Milch trinken.
Na, okay. Ja, Milch, das ja zum Frühstück.
Dann, ich möchte so nicht verstanden. Die halben vier in Ehren. Beim Schweizbraten frage ich schon nach, wie ist denn das Fleisch produziert worden? Das 90% des Sojas, das in Österreich an die Tiere verfüttert wird, stammt aus Brasilien. Und wir haben sofort die Genproblematik, von wegen Österreich ist genfrei, völliger Schwachsinn. Jetzt im Kontext mit der Milch, garantiert genfrei ist Unsinn. Das ist dann, also die Arme zündet eine Nebelbombe nach der anderen. Und wir wollen es glauben. Ne? Mal abgesehen davon, in welchen Umständen die Tiere gehalten werden, ist Österreich sicher besser als in Amerika oder sonst wo, keine Frage. Aber das würde ich schon auch in den Zusammenhängen sehen. Und der erste Gedanke, natürlich ist es paradox zu sagen, sei spontan. Wenn Sie sich den Wahlspruch der Aufklärung von Kant anschauen, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, der kommt als Imperativ daher. Also, habe Mut!
Okay. Sind Sie fertig?
Ein gesunder Schweinsbraten.
Okay, danke. Bitte sehr.
Okay. Ja. Ich kann das nur unterstreichen, diese Eigenverantwortung und die Macht des Konsumenten. Aber ganz möchte ich die Politik nicht aus der Verantwortung entlassen. Wie können wir die dazu bringen, dass sie ein bisschen mehr nachdenken und hinterfragen?
Nur durch Druck von unten, wenn der hinreichend groß wird. Ansonsten habe ich die Hoffnung auf die Politik weitestgehend persönlich aufgegeben. Weil mein ganz starker Eindruck, der ist jetzt entweder aktuell wieder mit diesem Freihandelsabkommen zwischen Amerika und der EU, wie das zustande kommt, dass Politiker, ich nenne jetzt mal die Frau Merkel beim Namen, die Bauchrednerpuppen der Konzerne sind. Es gibt ein Interview mit einer Politikerin, mit einer deutschen Politikerin, das mittlerweile zu einiger Berühmtheit es geschafft hat, eine Frau Weiß-Dobrinski, die ist Verbraucherschutzsprecherin der SPD, also einer Regierungspartei in Deutschland. Und diese Sprecherin, die Verbraucherschutzsprecherin der SPD, wird befragt, wieso sich Deutschland bei diesem Abkommen über Genmais auf der EU-Ebene der Stimme enthalten hat. Was ja faktisch dazu geführt hat, dass diese Genmais-Verordnung durchgegangen ist. Die Enthaltung von Deutschland als stimmenstarken Mitgliedstaat hatte dieselbe Wirkung wie die Zustimmung. Wieso? Und Frau Weiß-Dobrinski erklärt in diesem Interview, ja, es kam dazu, weil wir uns in der Regierung nicht einig waren. Manche wollen den Genmais, manche wollen ihn nicht. Und wenn es in der Regierung keine Einigkeit gibt und wir als SPD zwar offiziell gegen den Genmais sind, aber dann müssen wir den Koalitionspartner mit berücksichtigen und der ist dafür, dann führt das zur Enthaltung. Aha, interessant. Das heißt, im Koalitionspapier steht drin, dass die Regierung dem Bedenken der deutschen Bevölkerung gegenüber der Genmaisverordnung der grünen Gentechnologie Rechnung trägt und dann machen sie es doch. Ja, so kann man das sehen. Und das begründet auch wieder, warum die Politikverdrossenheit gestiegen ist und das sollte uns eigentlich Sorgen machen. Man sitzt da und denkt sich, Moment, ja, wer will denn den Genmais? Ja, die zwei Minister wollen den Genmais und die Frau Kanzlerin will den Genmais. Und natürlich die Produzenten. Und das sind, das wissen Sie, große internationale Konzerne, die nicht ohne Einfluss sind. Ja, dann heißt das, dass die deutsche Bundesregierung vor den Multis in die Knie gegangen ist. Und das ist jetzt hart formuliert, aber spontan würde ich sagen, ja. Sagt die Politikerin in die Kamera. Dann geht es kurz weiter, aber die ganzen gesundheitlichen Bedenken gegenüber der Gentechnologie und so weiter, dann hat doch der BUND, der Bund Naturschutz Deutschland, recht, wenn er sagt, dass die deutsche Bundesregierung auf ganzer Ebene versagt hat. Ja, sicher. Also man sitzt einfach da und also, da ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ist das Kabarett? Es ist keins. Und von daher bin ich der Überzeugung, es geht nur bottom-up.
Bitte, ja? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich anfangen soll. Erstens hat sich eine Frage bei mir aufgestanden, ich habe vor kurzem irgendwie gehört, dass der Kanter Antisemit war, stimmt das? Vielleicht egal. Und der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein. Also diese Nahbereichsfalle, dass man quasi aus seinem Nahbereich nicht rauskommt oder so, ist vielleicht bedingt gegeben, aber ich glaube auch, dass das Große schon sehr wohl auf das Kleine wirkt und nicht nur das Kleine aufs Große wirkt. Also, wie soll ich sagen? Im Prinzip sind jetzt Menschen, die sich zum Beispiel vielleicht eine Fairtrade-Ernährung nicht leisten können, im Prinzip schon in der, wie soll man sagen, im Konsum uns was voraus, weil die leben von bereits entsorgten Lebensmitteln, zum Beispiel über Soma oder und so weiter. Also die haben überhaupt gar nicht mehr diese Geldbeträge oder irgendwie diesen Zugang zu einer Konsumwelt, die, also geht das jetzt vom Kleinen aus oder vom Großen und ist nicht so eine Suche vielleicht nach einem inneren Zufriedenheit und einem inneren Glück, gar Nahrung und kompensiert man das nicht, wenn einem viel Scheiße passiert, vielleicht dann damit, dass man sie eben nicht mehr ganz so gut ernährt und nicht mehr ganz so gut irgendwie vielleicht seine Grenzen kennt, sondern vielleicht etwas kompensiert. Also ich glaube, es ist schon leicht zu sagen, dass man sagt, okay, weniger ist mehr, aber was ist, wenn der Mangel der Menschheit durch diese ganzen Unruhen und durch dieses nicht etwas ändern können an gewissen Strukturen, weil man einfach nicht die okay, wenn ich jetzt die Welt beherrsche, dann stelle ich einfach ein paar Sachen ab. In der Position bin ich aber nicht. Also ist jetzt nicht ganz rund die Ausführung, das sind so Gedanken, die ich jetzt da einfach in den Raum streuen möchte. Es ist nicht mehr und nicht weniger.
Doch, Sie beherrschen die Welt. Ihre.
Bedingt. Also ich halte mich von Konstruktivismus, ganz ehrlich. Und sagen wir das am Kind in Antidusa, dass wir die Welt bestimmen oder
also,
das ist ein bisschen.
Ich arbeite ziemlich oft mit Kindern und auch in solchen Themenkontexten und mache immer die Erfahrung, dass Kinder sehr offen und sensibel sind und auch sie wissen es ja häufig überhaupt nicht. Es fehlt einfach das Wissen. Wenn man ihnen die Zusammenhänge darlegt zwischen, bleiben wir beim Schweinsbradel, zwischen dem Schweinsbradel und der Haltung und der Regenwaldproblematik, Soja, der sozialen Problematik in Brasilien und so weiter. Sie kriegen das voll mit und kapieren es und kapieren auch, dass das so nicht in Ordnung ist.
Das verstehen Sie unter Bildung.
Das hat etwas mit Bewusstmachen zu tun, ja.
Und aber sonst muss man ja genauso sagen, bei der Bildung sind ja nicht die Ressourcen für Plätze oder Dienstverhältnisse, wo man Bildung voll und ganz ausleben kann, da bräuchten wir ja wahrscheinlich dann auch 12 Welten. Das ist, wenn jeder Mensch diese Grundbildung und dieses Eigenverantwortliche von seiner Stammfamilie oder von der Familie, die das dann selber gründet, jeglichen Zugang hätte und so ein freies Wesen wäre und jeder diese Bildung genießen könnte und diese Reflexion, dann bräuchten wir 12 Welten, dass jeder diese Position dann auch hat, in der er überhaupt arbeiten kann. Also oder dann führt man halt einfach gewisse Arbeitsbedingungen ad absurdum, die gibt's nicht oder die gibt's schon oder wie ist das jetzt? Was ist, wenn ich mit derselben Bildung trotzdem nicht dasselbe erreiche wie der Freund B, weil der halt einen besseren Familienzugang hat oder sonst irgendwas oder ich weiß auch nicht. Oder es einfach nicht 10 Leute in seinem Job arbeiten können. Ist halt so.
Mir ist unbekannt, dass Bildung Ressourcen verbraucht oder
in nein, ich sage jetzt von der Möglichkeit, was ich dann mache mit der Bildung, die ich genieße. Da tun sich ja Klüfte auf. Also da ist ja nicht für jeden Platz. Und ich glaube sehr wohl, dass wir mit der Produktion, die es gibt auf der Welt, keine 2,5 Planeten bräuchten, sondern ich glaube, dass wir uns sehr gut ernähren könnten.
Ja, sicher, klar. Na, ja. Das ist ja meine Aussage.
Wir leben ja nicht im Mangel.
Es ist jetzt schon so,
und es gibt ja verschiedene Arten von Mängel.
Weltweit Nahrungsmittel in einer Größenordnung produziert werden, dass jetzt schon 12 bis 13 Milliarden Menschen ernährt werden könnten. Könnten. Ja, genau. Also es ist mehr als genug da, es ist eigentlich Überfluss da. Aber die Umverteilung stimmt nicht. Und wenn ca. 70% der Weltsojaproduktion in die Tiermast gehen und fast 50% der Weltgetreideproduktion in die Tiermast, dann ist das nicht in Ordnung. Also Getreide, das eigentlich unmittelbar der menschlichen Ernährung zur Verfügung stehen könnte. Gegenwärtig sind es wieder, glaube ich, um die 960 Millionen Menschen, die hungern. Also nicht einfach Mangel haben, sondern die hungern.
Ja.
Und das ist furchtbar. Zu dem ersten Gedanken, ja, Kant, ja, man kann es alles rein und rauslesen. Kant war Antisemit, Kant war Rassist, Kant war Chauvinist. Er hat halt auf dem Level seiner Zeit die Dinge beurteilt. Aber er war zum Beispiel auch ein scharfer Kritiker des Kolonialismus oder der Art und Weise, wie die Kolonialisten in der neuen Welt, in den eroberten Gebieten vorgegangen sind, wie die, ja, eben die Ausbeuterei, diese Massenmorde an den indigenen Bevölkerungen, war er scharfer Kritiker. Das hat er als bestialisch und tierisch gegeißelt. Den anderen Gedanken kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Für mich bedeutet höhere Bildung und mehr Bildung eben auch bewusst machen und das Reflektieren von dem, was ich tue, dass ich weiß, was ich mache, wenn ich eine Billigjeans kaufe. Das Argument mit den Kosten, dass es viele Leute gibt, die sich das nicht leisten können. Ich höre das ja immer wieder, weil ich viel mit Studierenden zu tun habe. Höherwertige Ernährung, Fairtrade und so weiter, kann ich mir nicht leisten. Gut, vor dem Tisch liegt davor das neueste iPhone. Klar, das geht. Vor kurzem meine Diskussion da, kann ich mir nicht leisten. Dann ging die Diskussion weiter, wir kamen irgendwie auf Südfrüchte zu sprechen und dann hat eine andere Studentin gesagt, ja, aber das ist also alles ein Blödsinn, die Südfrüchte schmecken ja bei uns gar nicht so, wie sie eigentlich schmecken, weil die werden unreif geerntet und dann nachbegast, um wieder nachzureifen und so weiter. Und die Studentin, die am lautesten gesagt hat, kann ich mir nicht leisten, sagte, ja, das stimmt, ich war vor kurzem auf Bali und da habe ich Mangos gegessen und boah, die schmecken dann. Wo warst du? Bali.
Schon,
ne?
In Bali?
Es stimmt, es gibt sicher Leute, die sich das nicht leisten können, effektiv. Nach dem aktuellen Armutsbericht in Österreich sind ca. 12% der Bevölkerung in Österreich armutsgefährdet. 12% ist über 1 Million. Allein das ist schon ein Skandal in einem der reichsten Länder der Erde. Aber selbst wenn ich zugestehe, dass diese 12% sich eine Völsersjeans oder höherwertige regionale Ernährung nicht leisten können, Alkohol und Zigaretten schon, im Zweifel, gut, selbst wenn ich das zugestehe, was ist mit den anderen 78%? 88 sind es sogar, so rein rechnerisch. Was ist mit denen, die es sich leisten könnten? Und die, da gebe ich Ihnen völlig recht, dieser Zuvielisation frönen, brauche ich wirklich 40 T-Shirts im Kasten? Brauche ich 20 Paar Schuhe. Missverständnis.
Gut. Ist gegangen.
Okay. Ja, ich habe es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen
wollen
können.
Wollen Sie das Mikro?
Das Bedürfnis, und vielleicht interpretiere ich es falsch, aber wir sind ähnliche Gedanken durch den Kopf gezogen. ist natürlich die Frage, das ist voll inhaltlich richtig, und der nächste Punkt ist, muss ich daher unterstellen, dass Menschen wieder besseres Bewusstsein das tun? Ist es nur eine Frage des Bewusstwerdens, oder welche Folge hätte denn ein Bewusstwerden dann generell? Und das bedeutet ja, dass wir wirklich eine ganz andere Wertehierarchie in unserer Gesellschaft hätten. Das wäre ein völlig anderes Gesellschaftssystem, das impliziert, dass jeder seinen Platz erkennt, dass die gesamte Hierarchieordnung sich verändert. Und daher ist es ein viel, viel größeres Bild, das noch mitschwingt. Und ein bisschen in die Richtung habe ich das jetzt verstanden. Und die Frage ist ja auch, warum der Konsum diese Position erreichen kann. Er erreicht sie über mediale Präsenz, aber er trifft auf Resonanz. Und das heißt, es ist etwas da, was leer ist, was noch Sinn sucht und im Konsum kompensiert. Und die Frage, wo ist die Nahrung nach dem Teil in den Menschen, die etwas suchen und so fehlgeleitet agieren? Und daher ist dann noch einmal das nächste Thema, wie kann eins der reichsten Länder der Erde auf der Glücksskala zu den unglücklichsten gehören? Und das ist ja unsere österreichische Situation, dass wir in Wahrheit eine unglückliche Bevölkerung sind. Und Bewusstseinsbildung ist jetzt eines, aber das zweite ist, wie kommt dieses Gefühl des Glücks zustande? Mhm. Und das verbindet sich für mich jetzt in diesem gesamten Bild. Ja?
Ja.
Und über das denke ich sehr, sehr viel noch. Das ist ein Teil meines Zuganges, und es ist etwas, was ich denken kann. Das andere ist ein Gefühl, eine Befindlichkeit, die ich spüre. Und ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass das Spüren abhanden gekommen ist und dass wir in einer, sage ich mal, halb betäubten Situation leben, vielleicht nur schlimmer wie die Steinzeitmenschen aufgrund der Einflüsse, die die Welt auf uns nimmt. Sei es jetzt alles, was auf uns einströmt, seien es bestimmte Dinge, die unsere Biochemie im Gehirn verändern, seien es die Nahrungsmittel, die uns Substanzen mit eingeben. Das heißt, wir sind in einer Weise vielleicht grundsätzlich ein Stück weit betäubt durch unsere Zivilisation. Und damit kommen neben der Bewusstseinsbildung noch einmal ein paar andere Aspekte mit dazu, die zu betrachten sind. Ja? So vom Gesamtbild. Das ist in die Richtung, oder? Danke.
Ja, sehr schön formuliert sogar. Ich stimme Ihnen völlig zu, das war ein Aspekt, den ich angesprochen habe. Und wenn ich am Ende mehr Philosophieren wagen fordere, steckt natürlich im Philosophieren mehr drin, als dieses reine Bewusstmachen von Zusammenhängen. Sie haben einen ganz wichtigen und zentralen Begriff angesprochen, den Begriff des Werts, der Werte. Wieso ist das Werte-Ranking in unserer Gesellschaft so, wie es ist? Ist es vom Himmel gefallen? Es ist erzeugt worden, es ist gemacht worden. Hier spielen Medien eine große Rolle, hier spielt die Werbung eine große Rolle. Und natürlich sitzen in den Konzernen, in den Marketing-Etagen clevere Leute, die den Menschen kennen. Da sitzen Top-Psychologen, die genau wissen, wie man bestimmte Bedürfnisse anspricht und schürt. Dieser grundlegende gesellschaftliche Gedanke, dass sich ein Gesellschaftsmodell von der Zivilisation zu einer Gesellschaft der Genügsamkeit wandeln könnte, das sehe ich sehr wohl auch. Haben oder sein, Erich Fromm, diese Ansätze. Darum ginge es. Aber das wäre natürlich nicht im Sinne derer, die Profite erzielen von der Gier des Menschen, von dem Haben wollen, von diesem mehr, mehr, mehr. Das ist verrückt. Sie haben diese Glücksstatistik angesprochen, empirische Glücksforschung, Csikszentmihalyi und so weiter. Es ist interessanterweise so, dass seit etlichen Jahren, seitdem es diese empirische Glücksforschung gibt, auf dem Glücksindex Bhutan ganz oben steht, immer an erster, zweiter, maximal mal dritter Stelle. Nach unseren Maßstäben, nach unseren materiellen Maßstäben, leben wir da in bitterer Armut. Aber die sind vom Glücksindex immer am Hören. Was findet da statt? Was ist da los? Und die Zufriedenheit, es gibt ein interessantes Buch, der Autor ist mir jetzt entfallen, Gleichheit ist Glück, heißt es. Und es ist auffällig, es ist signifikant so, dass die Zufriedenheitsrate, die Lebenszufriedenheitsrate in den Staaten, in den Ländern am höchsten ist, wo das soziale Gefälle am niedrigsten ist. Wo also sozusagen der Status eher gleich ist, es gibt immer ein Gefälle, aber nicht wie bei uns so. Je höher dieses Gefälle ist, desto unzufriedener sind die Menschen im Schnitt. Und ich frage mich immer, dieses Werte-Ranking, Das kann man doch in Frage stellen. Warum ist das so? Warum ist das Haben so wichtig? Warum? Ich kann noch mit Kindern darüber sprechen, wenn die in der Volksschule sich lustig machen, in der dritten Klasse Volksschule. Ich glaube, 90% der Kinder in der dritten Klasse Volksschule haben ein Smartphone oder iPhone. Ne? Warum? Und der keins hat, ist der Loser, der gemobbt wird. Und ich kann mit Kindern darüber sprechen, was denn so cool ist an diesem iPhone, in dem das Blut von Kindern aus der Republik Kongo steckt, ne? die da in den Stollen rumkrebsen und das Koltan abbauen müssen. Aber was ist da so cool dran? Kann man schon machen und sich wirklich Gedanken machen. Es gibt eine Studie, Shell-Studie, Shell war das, glaube ich, die so eine Studie gemacht hat mit Kindern, was ihnen wichtig ist und wertvoll ist. Und wenn die Kinder darüber nachdenken, kommen sie drauf, dass es nicht das iPhone ist, dass es nicht irgendeine Spielkonsole ist, sondern die Freunde. Das ist der wichtigste Wert. Und wir müssen über Werte diskutieren. Bin ich völlig bei Ihnen. Und ich habe so eine Schnapsidee im Kopf seit Jahren. Ich bin ja an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Diese Schnapsidee, auch bei Platon geklaut, mehr oder weniger, die lautet, Lehrerbildung neu, Schule neu, Gesellschaft neu.
Ah ja, bitte. Hier das Mikro, danke.
Ich glaube, dass die negativ besetzten Eigenschaften des Menschen wie Gier, Neid, übertriebener Egoismus und so weiter aus der Urzeit wahrscheinlich sehr notwendig waren. Und genau das fällt uns jetzt auf den Kopf. In einer globalen Welt ist es nicht durchsetzbar, weil die gesamte Menschheit einfach Schaden nimmt. Und wie Sie erst so spontan noch den Zahlen gefragt haben, das sieht man, wie absurd es ist, wenn einer 1 Milliarde an Euro oder was immer hortet. Er kann damit eigentlich nichts anfangen, er wird nicht glücklicher. Wir leben wirklich in einer absurden Welt. Ich würde sagen, wir sind noch immer, also das heißt, zurück zur Natur, hinauf auf die Bäume, schönes Zitat. Wir sind noch gar nicht heruntergekommen von den Bäumen und wir sägen an dem Ast und zwar mit der Motorsäge schon, dem wir sitzen.
Genau, das ist der Kerngedanke der Nahbereichsfalle, die ich versucht habe darzulegen. Ne? Unsere Steinzeitpassung passt nicht mehr. Und das sehe ich als das grundlegende, das fundamentale Problem an. Ich habe vorhin kurz angesprochen, wie der Kant sich das vorstellt mit der Entwicklung des Menschen hin zum Animal Rationale und zum wahrhaft moralischen Lebewesen. Kant hatte die Idee, dass es gerade Egoismus ist, die Missgunst, die ungesellige Geselligkeit, wie er das beschreibt, die den Menschen immer weiter treibt, zu Kultur, Technik, Entwicklung und so weiter. Und dann in letzter Konsequenz gibt es dann die Weltrepublik der Republiken, der freien Republiken. Und dann kann sich erst sowas wie, also ein globaler Rechtsstaat, sowas wie echte Moralität entwickeln. Und umgekehrt meint er, wenn wir diese Triebfeder, diesen Antagonismus der ungeselligen Geselligkeit nicht hätten, wären wir in einem arkadischen Schäferdasein verblieben, glücklich und zufrieden wie das Vieh, das wir weiden, aber auch genauso doof. No? Und die Natur will anderes mit uns. Er hat die Vorstellung, dass sich die Naturanlagen eines jeden Lebewesens, einer jeden Spezies vollständig auswickeln, also entwickeln muss. Und er sieht überall in der Natur, dass sich die Tiere vollständig entwickeln und die Pflanzen entwickeln sich vollständig. Und der Mensch, dessen Bestimmung sozusagen die Vernunft und die Moralität ist, die Würde des Menschen ausmacht, dass sie dann nur, dass auf der ganzen Erde Mord und Totschlag, Kriege, Ostrazismus, Vergewaltigung, Unterdrückung und so weiter, diesen ganzen Wahnsinn. Aber das kann doch nicht sein. Ich will nicht, dass das so ist. Es muss sich allmählich mal besser entwickeln. In einer seiner kleineren Schriften, der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, stellt er sich die Frage, es gibt im Hinblick auf die Entwicklung, die Weiterentwicklung der Menschheitsgeschichte, drei mögliche Alternativen. Entweder man geht davon aus, dass alles in einem beständigen Fortschritt zum Schlechteren begriffen ist und irgendwann am Ende so der große Overkill steht. Bei ihm heißt das, der Kirchhof des Menschengeschlechts. Also die zweite Alternative ist die, dass alles in the long run immer dasselbe bleibt, ne, der moralische Abderitismus. Es bleibt immer derselbe Mist mit den Menschen, immer dieselbe Flatline. Und die dritte Alternative ist die, dass es allmählich, langsam, auch bei vielen Rückschlägen und so weiter, doch aufwärts geht und irgendwann das positive Ergebnis erreicht. Irgendwann, nach einer unendlichen Abfolge von Geschlechtern. Und dann stellt sich die Frage, kann ich irgendwas von den drei Alternativen beweisen? Nein. Ich kann weder beweisen, dass es immer schlechter wird, ich kann nicht beweisen, dass es immer gleich bleibt und ich kann nicht beweisen, dass es besser wird. So, was soll ich denn jetzt glauben wollen? Und dann stellt er in sich ein Bedürfnis der Vernunft fest, dass es besser wird. Und sagt, ja, und diesem Bedürfnis gebe ich nach. Ich will glauben, dass es besser wird in the long run. Soll doch der Pessimist soll doch beweisen. Ich will glauben, dass es besser wird. Geht es mir besser mit?
Und wie ist dann besser?
Bei Kant.
Ja, wie ist dann das Bessere, wenn wir dorthin wollen? Wie schaut es dann aus? Eine Vision?
Es wäre die Vision,
er nennt es. Kein Hunger mehr auf der Welt.
Kein Hunger mehr auf der Welt.
Keine Kriege mehr.
Keine Kriege mehr. Es ist eine der berühmtesten Schriften von 1795, ist ja der ewige Frieden. Mhm. Und das ist tatsächlich diese Vision, dass es irgendwann diesen Weltrechtsstaat geben wird und innerhalb dieses Rechtsstaates gibt es keine Kriege mehr. Also der Krieg ist endgültig abgeschafft. Dass es immer noch Verbrechen geben mag. Seine Utopie, die er selbst als süßen Traum bezeichnet, ist das herrliche Ideal eines Reichs der Zwecke, wo es im Grunde keinen Staat mehr braucht und keine Gesetze mehr braucht, weil alle Menschen vollständig aufgeklärt sind und als vollständig aufgeklärte und mündige Menschen sich moralisch verhalten. Und die Moralität besagt für Kant, dass ich jederzeit dich und jeden im Raum als Zweck an sich respektiere. Und ein Zweck an sich wird von mir so behandelt, wie dieser Zweck an sich von mir behandelt werden will und soll. Und umgekehrt akzeptieren die anderen mich als Zweck an sich. Und das heißt, es gibt keine Übergriffe, keine Versuche, irgendwen zu entrechten, zu unterdrücken, auszubeuten und so weiter. Weil er der Überzeugung ist, wenn ich einen anderen Menschen ausbeute, unterdrücke, belüge, betrüge und so weiter, beleidige ich zugleich die Menschheit in meiner Person. Und das kann ich nicht wollen als aufgeklärter und moralischer Mensch. Aber das, wie gesagt, das nennt er selber einen süßen Traum.
Oder Paradies.
Es ist natürlich bei Kant wie bei vielen abendländischen Philosophen so, dass er mit dem Grund, einem der Grundprobleme der Philosophie kämpft, der Theodizee-Problematik. Diese Welt ist die Schöpfung eines vollkommenen und guten Gottes. Wie ist es dann zu erklären, dass in dieser Welt so viel Böses ist, so viel Grausames? Das passt doch nicht zusammen. Ja. Dieser Gott ist allwissend, allmächtig, allgütig. Und wie passt das mit dem zusammen, was wir sehen? Und er versucht über diese Geschichtsphilosophie sich einen Reim drauf zu machen, dass eben der Mensch und das Menschengeschlecht bestimmt ist, sich erst allmählich zu diesem Zustand hinzuentwickeln, wo alles sozusagen vollkommen ist. Dann, dann hat es irgendwie mit der Theodizee zusammengepasst.
Hat es dann mehr Bestand, wenn es auch langsamer hingeht dort? Ist das eine Möglichkeit?
Das ist nicht sein Thema. Sein Thema ist, wie komme ich aus diesem Widerspruch heraus, dass ich die Schöpfung eines allmächtigen, allgütigen, allwissenden Gottes habe und Kriege, Unterdrückung, Vergewaltigung, Ostrazismus etc. Das Böse. Wie ist das zu erklären? Und da biegt er sich das so zurecht mit seiner Geschichtsphilosophie. Naja, erdgeschichtlich gesehen ist die Existenz des Menschen auf der Erde. Ja. Es gibt ja auch diese nette Geschichte von den zwei Planeten, die sich nach Abermillionen Jahren auf ihren Umlaufbahnen mal wieder begegnen und wie geht's dir denn? Ach komm, hör auf, mir geht's beschissen. Was ist denn los? Ich hab Homo sapiens. Sagt der andere. Ach, du arme Sau, das ist ja furchtbar. Aber denk dir nichts, das habe ich auch schon mal gehabt. Das vergeht wieder. Ja, das ist auch so ein Teil unserer Hybris, glaube ich. 99,9% aller Arten, die hier auf der Erde existiert haben, sind ausgestorben. Und wir sollten das nicht für ausgeschlossen halten, dass es auch für unsere Gattung gilt. Ne? Aber das ist auch wieder etwas, was so nahbereich ist. Ne? Also in diesen Dimensionen zu denken, ist uns nicht naturgegeben. Sie haben es ja gesagt, wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen, ne? Und zwar mit der Motorsäge mittlerweile. Was sind die kostbarsten Rohstoffe, die weltweit zur Verfügung stehen? Erdöl?
Und Wasser.
Wasser, natürlich. Und? Luft ist auch wichtig, ja.
Saubere Luft, ja.
Wasser und? Dreck. Hm? Fruchtbarer Ackerboden.
Ja.
Ich glaube, 8,5% der Erdoberfläche sind agrarisch nutzbar. Das ist nicht viel. Jedes Jahr geht ungefähr die Fläche der Schweiz verloren an fruchtbarem, landwirtschaftlich bewirtschaftbarem Boden. Jedes Jahr. Also Bodendegradation, Desertifikation und so weiter ist ein Riesenthema weltweit. Gegenwärtig betreiben vor allen Dingen China, Amerika, Arabische Emirate und zum Teil Europa in großem Maßstab Landgrabbing, in Afrika vor allem oder auch in Teilen Asiens. Die Großen fangen an, sich die Claims zu sichern. Mhm. China ist schon jetzt oder wäre schon jetzt nicht in der Lage, die eigene Milliardenbevölkerung zu ernähren von der eigenen Landfläche. Ich habe in den Semesterferien in Braunschweig in Deutschland einen Vortrag gehalten. Und dort hat mir ein Bauer, ein ziemlich großer Bauer, erzählt, dass die Chinesen im Nordosten Deutschlands, da wo früher Richtung Polen die großen Landwirtschaften waren und jetzt auch noch die Riesenflächen sind, sich dort Land kaufen. In großem Maßstab, in Deutschland Land kaufen. Mhm. Die wissen, was Sache ist. Dambisa Moyo, eine weltweit anerkannte Ökonomin und Harvard-Professorin aus Sambia stammend, hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Winner Take All. Und in dem Buch wird Chinas Shoppingtour durch die ganze Welt dokumentiert. Die sichern sich überall die Claims. Die haben in Peru einen ganzen Berg gekauft, 4.500 Meter hoch, weil dort die zweitgrößten Kupfervorkommen der Welt lagern. Und mit dem Berg haben sie natürlich auch die Schürfrechte sich gesichert. Die Ressourcen werden knapp. Und was macht man, wenn kein fruchtbarer Ackerboden mehr zur Verfügung steht? Dann essen wir unsere Handys.
Oder Gold.
Das ist so wirklich der Gedanke, wenn man das weiter. Ich habe den UNCTAD-Bericht erwähnt, diesen Wake Up Before It Is Too Late. Sie können auch den Weltagrarbericht nehmen oder andere Berichte. Ich habe letztes Jahr im Wissensturm in Linz einen Vortrag gehört vom Hoffmann heißt er, Ulrich Hoffmann. Das ist einer der CEOs dieser Behörde, dieser UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Und der hat gesagt, liebe Leute, wir müssen das realisieren. Es ist nicht 11:55, es ist allerhöchstens 11:55, wenn nicht schon 11:50. Und wir müssen dringend handeln, dringend und schnell. Die Situation ist bedrohlich.
Jetzt noch ein kurzes positives Schlusswort, bitte. So kannst du uns nicht gehen lassen. Es ist 11:58.
Also ich bin, ich habe es vorhin angedeutet, erstens bin ich bekennender Hedonist, ich bin ein Genussmensch, zweitens bin ich notorischer Optimist und habe die Hoffnung, man sieht es ja auch, diese Studentinnen, die ich vorhin angesprochen habe, die ihr Konsumverhalten umgestellt haben und so weiter. Ich war gestern, das ist ein guter Ausstieg, ja, in Alhamming bei Margit Lamm, einer großartigen Frau, Biobäuerin, Paradeiservielfalt. Und sie hat gestern so ein bisschen berichtet, ich war mit zwei Studentengruppen dort, um ihnen das einfach mal nahe zu bringen. Und die Margit hat berichtet, dass seitdem sie das ganze Geschäft angefangen hat, mit einem Markt in Steyr, dann der Markt in Linz, es wächst, 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 wächst und es kommen immer mehr Menschen. Und sie hat den Eindruck, dass hier ein echter Trend im Gang ist, wo auch über Werte reflektiert ist. Was ist denn wirklich wertvoll? Es ist ein starker Trend in Richtung wieder selber Dinge tun, ob es Gärtnern ist oder Kleidung produzieren und so weiter. Auch das ist feststellbar und das ist meine Hoffnung. dass diese Trends sich verstärken und wir alle können einen Beitrag leisten, dass es so ist.
Wunderbar.
War das positiv genug?
Ja, ja, danke. danke vielmals.
Dankeschön.
Ich möchte noch auf die nächsten Kepler-Salon-Abenden hinweisen. Das wäre Montag, der 2.6., also morgen schon. Da gibt es eine Exkursion, falls Sie sich angemeldet haben. Gibt es keinen Platz mehr, ist nichts mehr frei. Okay, aber dann wissen Sie es ohnehin, es geht in die Brauer G. Linz, also Bier, Verkostung, wie wird Bier hergestellt? Sie, nehme ich an, haben sich angemeldet. Sind Sie dabei? Oh je. Okay. Ja, gut. Vielleicht gibt es ein andermal noch eine Gelegenheit. Dienstag, den 3. ist Sterben und Weiterleben. Es ist eine Zusammenarbeit mit der Kunst ohne, also in Kooperation mit dem Kepler-Salon im Rahmen der Relatives. Ich danke der Technik, Martina, für die Betreuung wieder und meinen Kolleginnen, die draußen an der Bar noch Kaffee und Brötchen servieren. Herzlichen Dank fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja?
Ich habe was ganz Wichtiges vergessen, also das mit dem Bier. Bier ist ein Paradebeispiel für das Funktionieren der Globalisierung und dieses globalisierten Kapitalismus. Circa 75% der weltweit produzierten Biermenge wird von 4 Brauereien produziert. Das ist ein unglaublicher Verdrängungswettbewerb. Also wenn Bier, dann bitte Hofstettner oder
ja, Schlegel. Ja, super. Oder bestes Bier, Hofstettner. Oder Neufeldner.